Ja, meine Lieben, wir dürfen heute einige Sachen über wahre und falsche Prophetie hören. Und damit es gut klappt mit dem Hören, wollen wir ein kleines Gebet sprechen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, im Anfang, so jetzt und alle Zeit, in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiliger Erzengel Michael, bitte für uns. Heiliger Paul vom Kreuz, heiliger Ignatius von Loyola, alle Engel und Heiligen, ja, meine Lieben, ein Thema, das gar nicht so einfach ist. Ich habe mir so überlegt, worüber ich dieses Jahr sprechen könnte und habe mir das mal vorgenommen. Wir alle hätten, glaube ich, gerne, wenn Gott direkt zu uns sprechen würde. Ja, wir sehnen uns immer danach, dass Gott etwas direkt zu uns spricht. Ja, wir sind hier auf Erden immer wieder in der Begrenzung, in der Bedrängnis, wir sind umgeben von vielen Dingen, die nicht einfach zu koordinieren sind, und so gibt es immer wieder Punkte in unserem Leben, wo wir genau wissen möchten, was soll ich tun, wo willst du mich haben, was ist meine Berufung, ja, was steht als nächstes an. Ja, also das sind natürlich grundlegende Dinge, die uns beschäftigen. Und wenn wir selber die Stimme Gottes nicht hören, sind wir in der Regel immer ganz froh, wenn es da Leute gibt, die die Stimme Gottes hören, ja? Und die sind auch stark frequentiert. Es gibt natürlich heute nach wie vor viele Menschen, die begnadet sind. Wir kennen das aus der Vergangenheit. Wir kennen natürlich alle den berühmten Pater Pio, der auch heilig gesprochen worden ist. Wir kennen noch viele andere Heilige, die ein ähnliches Kaliber haben, möchte ich sagen. Und heute gibt es natürlich das auch. Und das würde mich und auch euch überfordern, wenn ich jetzt alle solche begnadeten Menschen aufführe und da einen Kommentar drüber gebe. Da sind wir noch ein paar Stunden unterwegs. Ja. Nur, es braucht immer in diesem Bereich der Prophetie ein Rüstzeug, einige Kriterien, die wir beachten müssen, damit wir nicht falschen Propheten auf den Leim gehen. Was ist ein Prophet? Damit wollen wir uns heute auch auseinandersetzen. Was heißt das Wort Prophet? Prophetein, ein griechisches Wort. Das heißt übersetzt im Grunde, man kann es verschieden übersetzen, entweder Sendbote, Fürsprecher oder auch Voraussager. Und ich denke, wenn wir hören Prophet, denken wir im ersten Moment an jemanden, der uns auf Dinge aufmerksam macht oder von Dingen spricht, die die Zukunft betreffen. Ja, und der große allgemeine Fehler, den ich immer wieder leider feststellen muss, das ist, dass erstens viele Leute, auch unter euch schon, früher vielleicht Wahrsager aufgesucht haben, und dass sich das, wenn man da nicht aufpasst, sozusagen mit einer christlichen Glasur umgibt, sodass man auch geneigt ist, immer wieder für sein Leben Weisung zu erlangen und christliche Wahrsager aufsucht. Ich sag's mal so, ja. Und da müssen wir eben schauen, wie wir damit umgehen. Wir wollen uns ein bisschen damit befassen, auch was ein Prophet eigentlich ist, denn er ist nicht jemand, der da ein Voraussager ist und der mir sagt, kauf lieber VW Golf und lass den Ford weg, ja, ich habe das im Bild gesehen oder so, sondern ein Prophet ist immer ein Sprachrohr Gottes. Prophetisch zu reden bedeutet, dass man aufgrund einer göttlichen Inspiration spricht. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Ist die Inspiration, wie Martin vorhin schon angedeutet hat, ist die von Gott oder kommt sie nicht von Gott. Und wenn sie nicht von Gott ist, dann kann sie eben vom Widersacher sein. Oder, noch dazwischen liegt, der eigene Vogel, wie wir sagen, ja, der mich beeinflusst. Kann auch von mir innen herauskommen. Aber das muss unterschieden werden. Der Redende gibt eigentlich immer die Worte Gottes weiter. Ein Prophet ist jemand, der Worte Gottes weitergibt, die eben gerichtet sein können an einzelne Personen, an Gruppen, an Nationen oder auch an eine bestimmte Generation. Diese Worte können dann immer auch sehr unterschiedliche Dinge ausdrücken. Wegweisung, Korrektur, Warnung, Ermutigung oder Anweisungen. Grundsätzlich stelle ich immer wieder fest, dass Menschen gerne solche Propheten aufsuchen, um Weisung zu bekommen und vor allem immer auch Ermutigung. Es ist nicht so gern gehört, wenn Warnung kommt, ja. Und da komme ich dann noch auf diesen Aspekt zu sprechen. Aber eines müssen wir hier festhalten. Die Empfänger der Worte sollen immer zum Herzen und zum Wesen Gottes hingezogen werden. Es braucht immer in diesem Bereich einen Gottesbezug, so könnten wir das auch ausdrücken. Ob jemand eben als Sprecher für Gott seinen Auftrag gut ausführt, muss er sich daran messen, eben ob er demjenigen treu und ergeben dient, den er repräsentiert. Ja, der Sprecher spricht niemals für sich und gibt niemals seine eigene Meinung wieder. Er repräsentiert Gott. Und natürlich, wenn wir hier in diese Landschaft hineinschauen, wo gibt es Propheten? Propheten sind natürlich zahlreich. Wir hier als gut katholische Leute denken da sehr schnell an Propheten, die es in christlichen Kreisen gibt. Aber im Grunde gibt es überall Propheten, die auftauchen und die eben hineinsprechen in die Welt. Ich sage das immer wieder so, wir sind heute richtig bombardiert oder werden bombardiert von so vielen Worten. So vieles strömt auf uns ein. Ja, und diese Kommunikationsmöglichkeiten, die haben ein Ausmaß angenommen, es geht wahrscheinlich noch weiter irgendwann. Irgendwann, glaube ich, wird es so sein, dass wir gar nicht groß mehr so ein Kästchen brauchen, sondern wir sprechen irgendwo in die Luft hinein und es wird übertragen. Ja, ich sage es mal ein bisschen arg übertrieben, aber diese Kommunikation ist so gewachsen, sodass wir auch ständig beschäftigt sind oder mitmachen beim Streichorchester. Ja, das kennt ihr ja. Das ist halt immer sehr, sehr wichtig, das zu bedenken. So viel strömt auf uns ein. Mit so viel werden wir konfrontiert. Und natürlich im christlichen Bereich, das kann ich nicht ausführen näher, aber da strömt so viel auf uns ein. Ja? Ihr kennt das alle, ihr habt alle ein paar Bücher daheim, schätze ich. Ich habe so bestimmt 1000, ist egal. 1000, weiß ich, ich habe es noch nicht gezählt. Und da gibt es natürlich viele Bücher, die von so Begnadeten auch sind. Und das zu unterscheiden ist nicht so einfach. Es gibt die Maria Valtorta, ich nenne mal so ein paar, wo ich sage, das ist gut. Ja. Und Maria von Agreda, viele, die also über das Leben Jesu was bekommen haben. Und es gibt noch so viele andere mehr, ja, die schon gestorben sind. Aber es gibt auch noch welche, die leben. Und solche Dinge berichten. Da könnte man so viel erwähnen. Aber wie gesagt, wir müssen auch ein bisschen den weltlichen Bereich hier mit hineinziehen, wie ich meine. Da gibt es auch so viele, die zu uns sprechen und die nicht unbedingt eben von Gott gesandt sind. Karl Popper, Sir Karl Popper, ein ganz berühmter Philosoph, den habe ich einmal selber gehört, da war er schon steinalt, der hat auch davon gesprochen, dass zum Beispiel Karl Marx oder Feuerbach als falsche Propheten zu deklarieren sind. Man könnte auch fragen, was ist mit Martin Luther, ja, aber das ist nicht unser Thema. Auf alle Fälle, wir haben eben immer wieder diese Sehnsucht, ja, hier Weisung zu bekommen, etwas zu hören, etwas zu erfahren. Und doch wissen wir auch, wie der Paulus damit umgegangen ist, der einerseits gesagt hat, seid nüchtern und wachsam. Der Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Ja? Ich habe den Teufel selbst noch nicht persönlich gesehen. Ich habe auch kein Interesse dran. Ja? Er kommt auch nicht zu jedem persönlich, ja? Weil er hat ja noch viele Mitarbeiter. Aber diese Mitarbeiter sind sehr aktiv. Ja? Und die gehen an uns ran. Die wollen uns da immer wieder in die Versuchung führen. Also wir müssen immer wieder hier nüchtern und wachsam sein. Und der Paulus sagt alles, er sagt auch, wir sollen den Heiligen Geist, den Geist nicht betrüben, im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Und wir sollen auch prophetische Rede nicht verachten. Das wäre auch zu einfach, das einfach wegzuschmeißen in die Tonne. Aber er sagt dann weiter, prüft alles, das Gute behaltet. Und das ist ein wichtiger Aspekt, dass wir hier immer wieder auch diese Prüfungen vollziehen. Ja? Das ist mir immer wieder aufgefallen. Es sind viele Leute unterwegs und da frage ich ja, wer prüft die denn? Ja? Und von wem sind sie gesandt? Wer sendet dich? Kannst du dich ausweisen? Ja? Wir Priester müssen uns immer ausweisen, selbst in Medjugorje, wo mich jeder kennt, ja? Muss ich jetzt das Zellebrett vorlegen. Ja? Wir müssen immer uns ausweisen. Und hier in dem Bereich gibt es viele, die können sich nicht ausweisen. Und denen gehen wir oft auf den Leim, weil wir verschiedene Kriterien nicht beachten. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Ja? Wir haben so viel Angst davor, Prophetien zu verachten, dass wir da übersehen oder vergessen, dass wir die zu prüfen und zu beurteilen haben. Und jeder muss bereit sein, sich auch einer Prüfung zu unterstellen. Ja? Wer das verweigert, dann ist es gefährlich. Da sage ich, dann kannst du wieder weitermarschieren. Du musst dich hier eben, ich sage so, ausweisen können. Also es ist wichtig, jede Prophetie zu prüfen. Ein weiterer Punkt, der damit zusammenhängt, wir leben jetzt in einer Zeit, die ja so ganz einfach nicht ist. Ja, wie ich gesagt habe, es prallt, es kommt so viel über uns. Wir sind nicht mehr ganz schlüssig. Und es geht meistens so weit, und ich kenne das selber, wem kann ich noch trauen? Ja, kennt ihr das? Ja? Wem kann ich jetzt noch trauen? Wer ist noch in Ordnung? Welcher Priester ist noch ja, katholisch im guten Sinne? Es ist einfach wirklich schwierig geworden und wir leben jetzt in einer ganz großen Zeit der Verwirrung, das muss man wirklich sagen. Und sinnigerweise lässt, glaube ich, mittlerweile der Großteil der Priester schon nach dem Vaterunser dieses so wichtige Gebet aus, ja, bewahre uns vor Verwirrung und Sünde. Ja. Ist das eigentlich schon festgemacht für mich, ja, wo ich sage, das gibt es ja nicht. Aber das Gebet müsste man ändern, meines Erachtens. Ja. Ich bete das zwar, ne, aber ich möchte fast schon beten, führe uns aus Verwirrung und Sünde. Ja. Weil wir bewahrt sind wir schon nicht mehr, genau genommen. Wir sind schon so stark drin. Ne. Es ist eine große Zeit der Verwirrung. Ja. Und diese Zeiten, die werden vermutlich noch verschlimmert. Ja. Wir haben jetzt eine Zeit, wo Kardinäle gegen Kardinäle kämpfen. Das ist nicht etwas, wo ich sage, das habe ich erfunden, das können wir alle in den Medien nachlesen. Kardinal X sagt so und Kardinal Y muss gleich dagegen was anderes sagen. Es ist schwierig geworden. Ja. Woran kann man sich halten? Und durch diese allgemeine Verwirrung und auch durch diese Verführungen breitet sich die Finsternis im Grunde immer mehr aus. Und auch Jesus, das wisst ihr ja auch, warnt vor Verführung. Ja? In Matthäus Kapitel 24, da warnt er viermal vor Verführung. Lest es nochmal bitte auch nach. Schaut zu, seht zu, dass euch niemand verführe, sagt er. 24,4. Und deswegen ist immer auch wichtig, dass wir das anschauen und uns damit auseinandersetzen, was der Herr auch wirklich gesagt hat. Und das müssen wir sehr ernst nehmen, dass wir hier wachsam sind, was diesen Bereich der Verführung betrifft. Also das heißt auch, wir müssen uns immer wieder auch Gott zuwenden, dem Wort Gottes natürlich, aber eben auch der Lehre der Kirche. Ja, das ist natürlich für uns immer die große Sicherheit. Und wenn etwas nicht absolut von der Kirche abgesegnet ist, dann müssen wir vorsichtig sein. Dann müssen wir wirklich sagen, und das empfehle ich persönlich mittlerweile, lass lieber mehr weg, als dass du zu viel nimmst. Lass lieber einiges jetzt weg. Da, wo man sich nicht sicher ist, lieber weglassen. Da können natürlich dann Personen oder Lehren dabei sein, die wirklich gut sind. Aber zur Sicherheit müssen wir das lieber mal weglassen. So sind wir jetzt schon in diesem Bereich, wie ich meine. Also letztlich geht es auch hier um Gehorsam. Ich bringe nur aus der Bibel ein Beispiel. Ihr kennt den König Salomo. Das war der Sohn von David. Das war ein prima Typ, der Salomo. Salomonische Weisheit, ja. Als junger Mann hat er schon nach Weisheit gestrebt, hat darum gebetet. Ja, er ist unwahrscheinlich stark gesegnet gewesen von Gott. Ja, er hat die Worte Gottes ernst genommen. Sein Königreich blühte auf und dann hatte er auch ein langes, erfülltes Leben. Aber mit der Zeit ist was in seinem Leben geschehen. Er ist sozusagen immer mehr weggekommen von dieser Weisheit, die ihn ausgezeichnet hatte. Und es hatten sich dann plötzlich verschiedene falsche Gedanken in ihn eingeschlichen und er ist verführt worden. Ja, er ist dann letztlich dem Götzendienst verfallen. Ja? Salomo hat sich dem Götzendienst dann zugewandt. Ich kürze das alles ab, weil es ist nur mal so ein Beispiel. Ja? All seine Intelligenz, ja, das müssen wir auch sehen, das war kein Dummer, hat ihn nicht bewahrt vor Verführung. Und meine lieben Leute mit Intelligenzquotient von 120 und aufwärts, auch ihr seid gefährdet und könnt euch verführen lassen. Ihr seid nicht gefeit. Es sind schon viele Sterne vom Himmel gefallen, ja, in diesem Sinne. Viele begnadete Personen, die sehr stark unterwegs waren, die sehr bekannt sind und es sind gefallen. Und es darf keiner und meinen, dass er nicht gefährdet ist zu fallen. Wenn solche Granaten, so sage ich, gefallen sind, für wie viele andere ist es auch möglich? Hier kann ich Beispiele nennen, weil die aus den Medien bekannt sind. Pater Maciel, der Gründer der Legionäre Christi. Wir haben den Bruder Ephraim von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Wie auch immer. Das will ich nicht ausführen, aber das sind richtig starke, gute Leute gewesen wahrscheinlich. Ja? Also es ist immer gefährlich hier in diesem Bereich und deswegen müssen wir immer wieder auch im Gehorsam sein. Und auch wenn es dann mal schmerzt und wenn es weh tut, bitte dann auch gehorsam sein. Ja? Ja, das ist auch das Problem von uns Priestern, das wir haben. Es kommen Leute zu uns und fragen hin und wieder, ist das in Ordnung, kann ich das gehen? Da sagt halt der Priester A, naja, da bin ich skeptisch. Der Priester B sagt, kein Problem, das können Sie machen. Der Priester C sagt, auf keinen Fall, lassen Sie es bleiben. Also, das meine ich eben, dann haben Sie eigentlich noch mehr Verwirrung. Dann gibt es aber auch von den Gläubigen her die Tendenz, ja, dahin zu gehen, wo sie wissen, dass sie eine gute Weisung bekommen, die ihnen entspricht. Ja. Und das ist auch viel ungehorsam dabei, dass man etwas sagt und auch nachweist und trotzdem denken die Leute, es ist gut, das weiterzumachen. Da komme ich dann noch ein bisschen in ein paar Worten drauf zu sprechen. Wie gesagt, wir stehen in dieser Phase, in dieser Zeit der Verführung. Und wir müssen immer wieder bedenken, dass es ja eine Lehre gibt. Ja? Wir haben ja schon eine Lehre. Wir brauchen ja eigentlich so viel Neues nicht, denn die Lehre ist ja da, die Lehre der Kirche ist auch festgeschrieben in einem über 1000-bändigen Werk, nennt sich Katechismus. Ja, der Martin hat vorhin gezeigt, das Handy steht drauf, Kat, Jukat, das ist eigentlich Katechismus. Und das ist also die Lehre, die wir haben, das legt das Fundament für uns. Ja, wir brauchen immer ein Fundament und wir können sehr dankbar sein, dass wir so einen Katechismus haben, in dem festgeschrieben ist, was katholisch ist. Und dann braucht es aber immer wieder auch die Bereitschaft, ja, eine doppelte, sage ich. Erstens die Bereitschaft von uns Priestern, die hier in der Verantwortung stehen, dass wir auch bereit sind, nicht nur das zu sagen, was die Leute hören wollen, sondern auch zu ermahnen, ja. Schimpfe, Schimpfe machen. Ja, das ist die Aufgabe auch des Priesters. Wenn er aber Schimpfe, Schimpfe macht, kriegt er Schimpfe, Schimpfe vom Bischof, ja, und Schimpfe, Schimpfe von den Leuten. Und dann kann er im Altenheim noch zelebrieren irgendwann. Ja. Das ist der zweite Punkt. Es braucht auch die Bereitschaft von euch, ihr Lieben, euch ermahnen zu lassen. Ja? Versteht ihr? Das ist nämlich in uns drin. Wir wollen ja lieber Trost hören und sagen, oh, sie sind richtig stark, wunderbar, was, sie beten jeden Tag ein Gesetz Rosenkranz, großartig. Ja. Ja. Also denkt dran, lasst euch ermahnen. Ja? Lasst euch vom Geist auch ermahnen. Und das habe ich auch schon mal vor kurzem gesagt, das macht unser Amt als Priester, es macht es oft sehr schwer, weil wir hier so viel Quatsch und Unsinn links und rechts sehen und wir überlegen uns, ich nicht so sehr, ich bin nicht in der Diözese, das ist einfacher, aber man überlegt sich sehr, ob man es sagt oder nicht. Ja. Und man wägt ab, soll ich sagen oder nicht. Wenn man etwas anspricht, da kommt ja sofort der Kampf und der Widerstand. Das ist halt die Situation, da könnte man lange drüber reden, aber so ist es halt im Moment. Jesus selbst nennt zwei Quellen der Verführung. Und zwar erstens falsche Christusse oder Antichristen. Vom Antichristen oder den Antichristen spricht ja vor allem der Apostel Johannes in seinen Briefen, das wisst ihr ja. Und die zweite Quelle sind die falschen Propheten. Durch die Kirchengeschichte hindurch ist immer wieder behauptet worden, dass Jesus eigentlich nicht der Menschensohn war, dass er immer auch ausschließlich göttlich war und daher auch niemals gestorben sei. Ja, das hat man in der Geschichte der Kirche gesagt. Markion zum Beispiel, der hat gesagt, Jesus ist eigentlich nur scheinbar gestorben. War also ein Fake, wenn man das heute neudeutsch sagt. Ja, solche verschiedenen falschen Auffassungen hat es immer schon gegeben. Und das gibt es auch heute noch. Dieser selbige Geist eines Markion beispielsweise, eines Pelagius, eines Arius, wie sie alle zusammen heißen, dieser Geist, der weht praktisch durch die Lehren verschiedener Sekten und okkulter Gruppen. Der ganze Bereich der Esoterik und des Okkulten, man könnte das sagen, das ist der Bereich des Antichristen. Das sind jene, die uns Falsches sagen über Jesus Christus, die letztlich seine Gottheit vor allem leugnen. Ich sage immer oft zu Leuten im Gespräch, wenn ihr seid, dann fragt die Person, glaubst du daran, dass Jesus Sohn Gottes ist oder nicht? Ja, wenn er nicht daran glaubt, dann kannst du die Diskussionen gleich einstellen, dann kannst du viel Ärger ersparen. Aber daran hängt es. Glauben wir das wirklich, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Das ist immer wieder bezweifelt und angezweifelt worden, ja? Der Islam bezweifelt das ja auch, ja. Das ist ja auch okay. Also, all diesen Gruppen und Sekten, die ich da so ein bisschen gestreift habe, ist gemeinsam, dass sie immer bestreiten, dass Jesus im Fleisch auf die Erde gekommen ist. Gut. Das sehen wir hier alle, glaube ich, schnell ein, ja, dass das nicht was Gutes ist. Darüber haben wir hier schon viele Stunden gehört an Unterricht und Vorträgen. Da haben wir vielleicht gar nicht so dieses Problem. Ein größeres Problem sind aber die falschen Propheten. Diese falschen Propheten können wir unterteilen in zwei Kategorien. Zunächst gibt es solche, die einen anderen Weg zu Gott verkünden, den sie meist als höheres Wesen oder Kraft bezeichnen. Ja? Da hört ihr schon mit, was ich da meine. Also es gibt ja so viele Menschen im therapeutischen Dienst, Heilpraktiker und Physiotherapeuten und so weiter. Da geht man rein und kommt sich komisch vor, weil da steht eine Buddha-Statue und da stehen irgendwelche Steinchen und irgendwelche Klingelzeug und Elefantenköpfchen und plötzlich ist der barmherzige Jesus da. Hm. Ja. Also das bringen die wunderbar fertig. Sie vermischen das und viele Leute lassen sich da oder haben sich auch schon blenden lassen, dass sie denken, da ist der barmherzige Jesus, dort ist passt. Ja. Aber letztlich lehren sie einen Weg, der nicht durch Jesus zu Gott führen will, sondern Jesus umgehen will. Sie befassen sich nämlich nicht konkret mit Jesus Christus selber, sondern sie nehmen das von ihm, was ihnen zugute kommt. Ja? Das hat es immer schon gegeben, übrigens auch von diesem japanischen Mönch, der Reiki praktiziert hat, erfunden hat. Dem ging es darum, wie komme ich an diese Kraft Jesu heran, die er hatte bei den Heilungen. Ja? Das ist das, was er sich sozusagen hier herausgezogen hat aus dem Evangelium. Ja, das ist das eine. Ja. Das ist schon sehr schwer mittlerweile für die Menschen. Die können das schon nicht mehr unterscheiden, ne, was da nicht stimmt. Aber weitaus schwieriger zu erkennen sind die falschen Propheten der zweiten Kategorie. Sie leben nämlich mitten unter uns. Sie leben mitten in der Kirche. Sie sind mittendrin in den katholischen Gruppen und sie sind auch mittendrin bei Exerzitien und Vorträgen. Ich sage das mal so. Glaubt ihr wirklich, dass der Teufel nicht so intelligent ist, uns Leute an die Seite zu stellen und Leute zu schicken, die nicht im Geiste Gottes stehen, sondern von ihm inspiriert sind letztlich? Fragt euch das, beantwortet es selber. Das ist eine Finte, die hier immer wieder getan wird. Ich sage das nur allgemein. Ja, wir müssen damit rechnen. Und das macht es ja noch mal schwerer. Jetzt ist alles eh so schwer, ja? Und jetzt sind wir hier noch irgendwo unterwegs bei guten Exerzitien oder irgendwelchen Übungen, wo wir meinen, das passt. Und die Person ist vielleicht gar nicht gut. Und auf diese Art und Weise kann ich mir sozusagen einen Virus einholen. Ne? Ich nenne das immer so. Ich kann mir etwas abholen, was jetzt nicht kommt von irgendwelchen Satanisten oder okkulten Kräften oder irgendeinem Heilpraktiker oder was, sondern was dann kommt von einer sogenannten begnadeten Person. Und im Dunstkreis solcher begnadeter Personen stelle ich immer wieder auch das Phänomen fest, dass die Leute, die sehr eng mit ihnen zusammen sind, plötzlich nach und nach dieselbe Power bekommen, ja, dieselben Gaben. Nicht so stark, weil ja diese Gestalt immer noch höher stehen muss. Gut, ich warne davor, dass wir eben hier aufpassen müssen. Sie sind also mitten unter uns. Das Problem aber, was wir jetzt haben, es wird eigentlich nichts gegen sie unternommen. Man lässt sie einfach laufen. Und das heißt natürlich, dass wir dann gefährdet sind, dass auch die Außerwelten versucht werden können. In diesen letzten Zeiten, da wird so viel geschehen. Seht zu, dass euch niemand verführt und es werden auch viele noch fallen, die eigentlich sehr gut sind. Ja, das hat Jesus auch schon gesagt. Nämlich in Matthäus 24, nicht, dass er denkt, das ist von mir erfunden. Lest es nach. Matthäus 24, 24. Solche Propheten machen aufmerksam mit Zeichen und Wundern. Und wenn möglich, sollen auch noch die Auserwählten eben da verführt werden. Das Handeln solcher falschen Propheten wird oft begleitet von übernatürlichen Gaben. Sie führen aber dabei oft die Menschen in die Irre, indem sie diese Menschen eben zu sich selbst hinziehen, statt sie dem Herzen und der Herrschaft Gottes zuzuführen. Und gestern hat ein Priester, der Stefan, gesagt, ja, das sind jetzt meine Freunde, die sind immer, das sind meine Anbeter in der Pfarrei. Da habe ich gesagt, was, sie beten dich an? Ein kleiner Joke, ja. Aber solche Leute gibt es, die letztlich vor allem darauf aus sind, dass sie im großen Stile angebetet werden. Ja. Und die Gefahr ist wirklich, dass wir dann eigentlich nicht mehr selber fähig sind, den Weg zu Gott zu nehmen. Ja. Weil wenn irgendein Problem auftaucht, dann wende ich mich an diesen Propheten und schon kriege ich meine Weisung. Gefährlich. Also das ist sehr wichtig, dass wir diese biblischen Grundlagen, die ich jetzt so kurz immer wieder erwähne, ihr könnt ja mitschreiben und das nachlesen, beachten. Der Paulus, ja, der warnt zum Beispiel die Gemeinde in Ephesus, in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, 29, folgende. Der sagt also sinngemäß, ich weiß, wenn ich jetzt da weggehe von euch, da werden dann Wölfe hineinkommen in eure Gemeinde und sie werden die Herde nicht verschonen. Der Apostel Paulus war ja immer unterwegs auf seinen Reisen, hat Gemeinden gegründet, ja, und dann ist er wieder weiter. Und was war mit ihm? Er hat sich gesorgt, was ist mit meinen Schäfchen so ungefähr? Wie geht's ihnen? Da hat er nachgefragt, was macht ihr? Steht ihr noch im Glauben? Seid ihr noch da? Dann hat er gehört über einen Mitarbeiter, ja, die sind noch voll dabei. Ich danke Gott dafür, hat er dann geschrieben, ja, dass ihr noch feststeht im Glauben. Ja. Weil er weiß um diese Gefahr, nach mir kommen welche, die geben sich als Schafe und sind aber Wölfe. Das kennen wir auch, Wölfe in Schafskleidern. Ja. Und das sagt Paulus aus, auch aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Ja, und dann hat es dieses Problem ja immer wieder in den Gemeinden auch damals gegeben. Ich gehöre zu Barnabas, ich gehöre zu Apollos, ich könnte in der Schrift ja nachlesen, ich bin für Jesus, ja, da hat es der Paulus ja ein bisschen sarkastisch gebracht. Ja, die Frage ist ja, wem gehöre ich? Ja, aber ich gehöre Jesus Christus. Diese falschen Propheten also beschreibt der Herr selbst als Wölfe in Schafskleidern, Matthäus 7,15. Und Jesus weist hier darauf hin, dass sie ausschauen werden wie Gläubige, dass ihr äußeres Erscheinungsbild jedoch nur eine Maske sei, hinter der sie ihre wahren Motive verbergen. Da hoffe ich, dass ich noch hinkomme. Also falsche Propheten, die haben jetzt nicht Haare, die bis zum Boden reichen oder weiß ich, sind 2,50 Meter groß. Die schauen aus wie wir, wie jeder von uns. Sie sehen den wirklichen Gläubigen sehr ähnlich. Sie reden, sie lehren, sie predigen, singen, benehmen sich genauso wie sie. Aber ihre Ziele und Beweggründe sind allerdings grundverschieden. Grundsätzlich muss man sagen, echte Gläubige haben immer daran Freude, den Willen ihres Herrn zu tun. Falsche Propheten, die Wölfe, denken erst einmal an sich selbst. Und sie sind immer wieder auch dann so weit gehorsam, wie es ihnen passt, wie weit es ihnen auch zurecht ist. Wenn Gehorsam eben auch der Verwirklichung der eigenen Ziele nicht entgegensteht, dann ordnen sie sich unter. Deswegen ist es manchmal sehr schwierig, sie von echten Gläubigen zu unterscheiden. Jesus sagt ja deswegen, ihr könnt sie aber an den Früchten erkennen. Das ist ja das bekannteste Wort, was uns immer wisst, an den Früchten werdet ihr es erkennen. Falsche Propheten zeichnen sich unter anderem auch dadurch aus, dass sie ihr Leben der Herrschaft Jesu erst noch unterstellen müssen. Also sie suchen oft das Angesicht Gottes aus einer falschen Motivation heraus. Ja? Ich sage das mal knapp, damit es klar wird, was ich damit auch meine. Die Motivation, dass ich jetzt gläubig bin, die muss ich immer wieder eben auf Gott hin richten. Ja? Es kann nicht gehen, wie ich das gehört habe, ja, dass am ersten Abend von Exerzitien eine Person sagt, jetzt geht in ihr Zimmer und betet um Gaben und Charismen. Das ist völlig falsch. Entschuldigung, das geht nicht. Aber das passiert. Es kann uns doch nicht darum gehen, dass es unser erstes Anliegen ist, dass wir Charismen und Gaben bekommen. Wo finde ich das in der Heiligen Schrift? Wo finde ich das von Jesus gesagt? Es muss doch immer darum gehen, dass ich bereit bin, umzukehren. Das ist der Punkt. Ich muss in einem dauernden Umkehrprozess sein. Und ich habe so viel Schmarrn und so viel schlimme Sachen schon gehört, das ist wirklich schwer, oft umzugehen. Leute, die total fromm auftreten, aber ein total schlechtes, böses Herz haben. Gibt's das? Es gibt's. Ja? Die nur darauf aus sind, dass das geschieht, was ihnen zu Pass kommt. Ja? Die sich nur das aussuchen, was ihnen recht ist. Die aber nicht bereit sind, wirklich sich Gott unterzuordnen. Die nicht bereit sind, eben letztlich den Willen Gottes wirklich zu suchen. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Was ist der Wille Gottes? Wie heißt es in der Schrift? Eure Heiligung. Also, nicht, dass wir da anfangen, jetzt auf Superman zu machen. Ja? Das ist immer so der Wunsch. Ja? Das ist, sage ich immer, Superwoman, Wonder Woman. Ja? Ja, das ist das, was wir gern hätten. Deswegen ist es gut, dass alles im christlichen Leben übers Kreuz läuft. Ja, Jesus sagt, ich schenke euch das Kreuz, damit ihr die Geduld lernt. Und das Kreuz gebe ich euch, damit ihr bescheiden und demütig bleibt. Es ist gut, dass das da ist. Ja. Stellt euch mal vor, wenn ihr das nicht hättet, was da oft schon mit uns los gewesen wäre. Ja. Gott bremst uns schon oft auch zurück. Gut. Also, diese falschen Propheten dienen Gott wegen der Dinge, die sie von ihm bekommen können, nicht aufgrund seines Wesens, wer und wie er ist. Es muss uns immer auch darum gehen, dass wir nicht ständig in diesen Klage- und Bittmodus sind, wie ich das nenne. Ja? Dass die Beziehung zu Gott nicht darin besteht, sich ständig zu beklagen. Ach, ist die Zeit schwer. Ach, habe ich einen blöden Ehemann. Ach, ist meine Frau heute wieder traurig. Und so weiter. Sondern, und auch nicht, Herr Jesus, ach bitte doch, mach doch, ich möchte so gern ein 7er BMW, du kannst es doch, ja, das sind so unsere großen Anliegen. Wir müssen da immer umschalten, weggehen von diesem Klage- und Bittmodus in den Dank-, Lob- und Preismodus, ja. Dass wir wirklich Gott danken und loben um seiner selbst willen. Ganz wichtig. Diesen Switch müssen wir machen. Und das ist eben die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Falsche Propheten, die unterwegs sind, aus welcher Motivation heraus tun sie es? Es ist das Problem. Sie unterliegen einer Selbsttäuschung. Sie sind selbst getäuscht und denken oft wirklich, sie sind hier ganz von Gott begnadet und ganz von Gott durchwiesen. Und sie meinen oft auch aufrichtig, dass sie ein Leben im Gehorsam führen. Wir schauen jetzt in einen weiteren Punkt darauf, was ein Prophet ist. Das habe ich schon vorweggenommen, aber ich sage es noch einmal. Ein Prophet ist eine Person, die für jemand anderen spricht oder die ihre Stimme jemand anderem leiht. Die Auffassung, dass eben ein Prophet die Zukunft voraussagt, ist irreführend und falsch. Das könnt ihr euch schon mal gut merken. Und wer ist der größte Prophet? Jesus. Gut, Jesus, genau. Jesus ist auch ein Prophet. Er ist der größte Prophet. Jesus selbst hat immer wieder prophetisch gesprochen. Ich erwähne mal so ein paar Punkte, immer auch in Bezug auf Petrus, ja, beispielsweise Petrus, du hast jetzt so machen können, mehr oder weniger, was du konntest, sagt Jesus zu ihm, aber jetzt will ich ein anderer gürten, ja, und er hat ihm auch eben verschiedene Leiden und Schwierigkeiten vorausgesagt, die da kommen wird. Ja? Jesus hat nicht gesagt, kommt und folgt mir nach und alles geht glatt in eurem Leben, oder? Ja? Er hat zu den Aposteln gesagt, ja, es werden Leiden und Verfolgungen auf euch warnen. Ja? Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Jesus hat also keine Verheißungen in dieser Richtung gegeben. Ja, wenn du gläubig bist, dann klappt alles wunderbar und super. Also Jesus selbst hat hier immer wieder prophetisch auch gesprochen. Dann haben wir natürlich einen weiteren großen Propheten, der Vorläufer Jesu. Johannes war ein Prophet, der eben im Geist und in der Kraft des Elia gesandt wurde, um vor dem ersten Kommen Jesu auf diese Erde den Weg des Herrn zu bereiten. Und es gibt natürlich, das habe ich jetzt übersprungen, ich muss zeitlich ein bisschen aufpassen, die ganzen alten Propheten, die alttestamentlichen Propheten, ja, die kennt ihr auch, die großen Schriftpropheten, Jesaja, Jeremia, Ezechiel, ja, das sind große Schriftpropheten. Und dann gibt es noch die kleineren Propheten, wie Zacharia und Micha und andere. Das sind sogenannte Schriftpropheten. Und dann gibt es noch Propheten, die nichts aufgeschrieben haben, die aber alle wir kennen. Elia, Elisha, Samuel, das sind die bekanntesten. Ja. Und wenn wir mal schauen, nur mal auf sie hin und dann auf Johannes den Täufer, was war so die Botschaft, die sie gegeben haben? Ich fasse es zusammen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Johannes hat es gesagt, Matthäus 3,2. Das können wir bei den Propheten immer wieder finden, bei den echten Propheten, die hergehen und sagen, Leute, Vorsicht, kehrt um, glaubt an das Evangelium. Ja, immer wieder dieser Aufruf zur Umkehr. Oder wenn dann der Samuel zum David geht, ja, der David hat sich, es war ein heiliger Mann, aber er war nicht immer heilig. Er hat dann mal gemeint, die Frau von Uriah, die wäre doch gar nicht schlecht, die Bathseba. Und dann geht der Samuel hin, im Auftrag Gottes, und war der Nathan? Ja, Entschuldigung. Es war der Prophet Nathan. Der Prophet Nathan ist dann zu ihm hingegangen und hat ihm aufgezeigt, was nicht stimmt bei ihm. Ja? Aber er hat gesagt, David, so geht es nicht mehr weiter. Also das ganz kurz zusammengefasst, die Botschaft der Propheten ist immer diese Botschaft zur Umkehr und zur Buße. Ja. Und da sehen wir natürlich, dass das ein schwieriger Bereich ist, denn wer will diese Botschaft schon gerne hören? Hm? Ja, wir hören ja lieber Bestätigung von dem Mist, den wir machen. Ja, wir wollen ja lieber gestreichelt werden und sagen, ja, wunderbar. Und ich habe schon manche Predigten gehört, wo ich dann eine Note 5 gegeben hätte, aber Leute haben begeistert geklatscht, ja, weil sie eben das gesagt haben, was gehört werden will. Ja, ich kann manipulativ sein, ja, im bösen Fall, oder eben zu gutmütig. Ja. Aber es ist wichtig, wir können ja in der Heiligkeit gar nicht wachsen, wenn wir nicht bereit sind, uns korrigieren zu lassen. Oder auch selbst zu korrigieren. Ist das nicht die Schwierigkeit, die es in den Ehen gibt? Ne? Dass man dem Mann sagt, das und das passt nicht. Und der Mann sagt zur Frau, es passt nicht. Und man macht die Augen zu und die Ohren auch. Ist das nicht oft so? Warum hört man denn mal drauf, was der Ehepartner sagt, was er wahrnimmt, was nicht richtig läuft? Ja. Da gibt es Leute, die sind bekehrt nach Medjugorje und dann einige Zeit später sind sie wieder bei den Fleischtöpfen Ägyptens, wie man sagt. Ne? Ist wieder Schluss. Ja, und dann muss man halt bereit sein und sagt, geh auf. Ja gut, summa summarum. Also es geht um die Buße. Die meint eine tiefgreifende Veränderung des Denkens und des Herzens. Nicht nur einige veränderte Verhaltensweisen, dass ich freitags kein Fernsehen mehr schaue oder so. Ja, das ist ja auch ganz nett. Ja. Aber das ist noch keine echte Umkehr. Da muss ich wirklich mein ganzes Denken verändern und mein ganzes Herz umkrempeln lassen. Bin ich dazu bereit? Seid ihr dazu bereit? Sagt er, ja. Nein, weil ihr nicht bereit seid alle. Ja, das ist ja ehrlich. Man darf ja nicht ja sagen, wenn man es nicht ist. Ne? Schon ehrlich sein. Ja, dass wir immer diese Mahnungen und Warnungen auch annehmen, die es da gibt. Das Volk Israel, das hat sich auch so verhalten, dass es nach außen eben immer wieder gut dastand. Also sie haben nach außen einen geistlichen, religiösen Eindruck erweckt. Aber innen haben sie sich von Gott abgewendet, das Volk Israel. Und deswegen kam dann immer der Prophet entsprechend. Du, Schimpfe und dann ging es richtig ab. Und den Propheten ging es in aller Regel nicht sehr gut. Ja, die hat man dann eliminiert. Wie der König Saul mal gesprochen hat, das war aber jetzt der Samuel. Kommst du, um Gutes zu bringen, gute Nachricht oder schlechte Nachricht? Er musste Gute bringen, dann war es passend. Und deswegen hat so ein Saul auch viele Propheten um sich andere herum gehabt, viele falsche, die ihm immer gesagt haben, Saul, du bist auf dem richtigen Weg und so. Das war prima, bis der Samuel kam. Okay, Johannes der Täufer, wie kurz erwähnt, und viele, viele andere Propheten sind dann auch da gewesen. Auch bei den Urchristen gab es immer wieder dann auch prophetisch begabte Menschen. Also es ist wirklich so, dass wir hier wachsam sein müssen. Viele sind unterwegs und wir haben vielleicht das Gefühl, bereit zu sein für die Wiederkunft Jesu. Ich weiß es nicht, wie es euch da geht. Seid ihr bereit für die Wiederkunft Jesu? Seid ihr schon zugerüstet? Okay. Ja, es ist eben so, dass sich viele damals auch zur Zeit Johannes des Täufers in Sicherheit gewogen haben. Ja, es passt ja. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die waren voll überzeugt, dass es richtig ist, wie sie den Glauben leben, oder? Ja, so war es. Da haben wir gedacht, das passt, wie wir das machen. Und so muss es auch jeder machen. Ja? So müsste es jeder machen. Ja? Nach außen, da waren sie sehr fromm, heißt das. Jesus kritisiert es auch, schöne Quasten. Ne? Ja, schönes Ambiente und Rosenkranz und so. Aber innen waren sie übertünchte Gräber, hat Jesus gesagt. Die übertünchten Gräber. Ja. Also das ist das Problem, das hier durchaus bestehen kann. Wir müssen hier wirklich sehr, sehr wachsam sein für all diese ganzen Dinge. Also, wie gesagt, wenn ich hier Dinge annehme, ja, Worte annehme auch, die mir zugesagt worden sind und sie sind nicht von Gott, dann entsteht eine Verunreinigung. Dann passiert in mir eine, ich sag's mal, gewisse Verschiebung, ja. Ich werde plötzlich, Dinge werden plötzlich schwer werden in meinem Leben und ich kann das nicht richtig einordnen. Ja. Es werden halt immer wieder auch Prophezeiungen gegeben, die diesen Bereich des Persönlichen betreffen. Das ist immer das, was wir wollen. Ja. Aber liebe Leute, es geht jetzt nicht mehr darum, ob dir es wirklich ganz gut geht und ob diese all deine Probleme gelöst sind, sondern es geht immer letztlich schon um mehr. Ne? Es geht darum, dass wirklich der Wille Gottes ist, dass alle gerettet werden, ja? Und dass wir da mitwirken, dass wir also nicht in diese falsche Spur hineinlaufen, wo wir immer wieder nur um uns selber besorgt sind und alles andere nicht mehr um uns herum wahrnehmen, ja? Wo wir dann ich-zentriert werden. Das ist auch eine Gefahr, die sich hier in diesen Bereichen oft sehr schnell ergibt, dass es dann nur noch um mich geht, um mein Heil und meine Gesundheit und so weiter. Und es ist eben wichtig, dass wir nicht alles hier mit offenen Armen empfangen. Es muss alles auch eben einer geistlichen Prüfung und Beurteilung unterstellt werden. Das Wort Jesu gilt für heute genauso. Seht zu, dass euch niemand verführe. Es ist eben wichtig, dass wir wissen auch, was echte Prophetie ist. Ich habe das schon erwähnt. Jesus, ja, folgt mir nach, ich mache euch zu Menschenfischern. Da geht er zu den Aposteln hin. Ihr werdet Menschenfischer. Aber wie ich das vorhin schon sagte, Jesus hat nicht gesagt, folgt mir nach und ich werde euch Freude und ein schönes Leben geben. Ja, das Wichtigste ist ja, dass wir Freude haben, hat ein Diakon gesagt in einem WDR-Fernsehbericht bei einer Karnevalsmesse. Das Wichtigste ist, dass wir Freude haben. Da habe ich gedacht, aha, ist auch interessant. Ja, das ist nicht ganz richtig. Ja. Es gibt andere Prioritäten. Aber das ist es eben. Das hört sich gut an, aber das Wichtigste ist, dass wir den Willen Gottes erfüllen. Also Jesus hat hier immer wieder auch seinen Nachfolgern nicht so tolle Dinge verheißen. Das ist ja das Außergewöhnliche, dass sie ihm trotzdem nachgefolgt sind. Ja? Das ist ja nicht so einfach zu hören. Ja, du wirst bald hier geschlagen werden, du wirst bald keine Freunde mehr haben. Und dann, so ist es im Grunde. Jesus gab keine Verheißungen für Selbstverwirklichung oder persönlichen Erfolg. Ja. Da müssen wir eben sehr vorsichtig sein, dass wir hier uns nicht verunreinigen lassen. Ja? Also ich bete gerne auch immer für Leute, die verunreinigt sind durch falsche Prophetie. Und ich glaube, dass da manche von euch gut dabei sind, was aber noch gar nicht bewusst euch ist, ja? Euch noch keine Gedanken gemacht habt. Wie wir uns oft auch nicht Gedanken darüber machen, dass wir auch Lasten haben, wenn jemand, ich nenne so seelisch für uns betet, seelisches Beten. Auch da müssen wir immer wieder abtrennen. Das heißt also, wenn Leute für uns beten, aber nicht den Willen Gottes dabei im Sinn haben. Versteht ihr das? Ein Beispiel, wenn ein Priester in der Pfarrei ist und die Leute sind alle sehr glücklich mit ihm und es heißt, er wird jetzt versetzt. Und dann gehen viele fromme Leute in der Gemeinde her und beten, lieber Gott, mach doch, dass unser Pfarrer XY nicht versetzt wird. Hört sich gut an, das Gebet. Aber die Frage ist, ist es der Wille Gottes? Vielleicht hat Gott einen anderen Plan. Also trittst du zwischen den Willen Gottes hinein. Das ist seelisches Gebet. Ja. Und so entstehen auch oft Lasten auf uns, weil immer wieder Leute für uns beten, aber in falscher Art und Weise beten. Ja. Deswegen sage ich nicht zu jedem, bet für mich. Ja. Ich bin da vorsichtig mittlerweile. Ja. Was beten die Leute? Und dann sage ich mal, und wie betet ihr für die Leute? Was beten wir immer dann? Na gut, man kann dann 10 Vaterunser beten. Ja. Aber wenn ich für jemanden bete, dann muss ich immer sagen, Herr, dein Wille geschehe an ihm. Ja. Ich kann nicht hergehen und denken, wie das die Freikirchler oft tun, dass jeder gesund sein muss. Ja. Und da wird um Gesundung gebetet, noch und nöcher. Und dann schreit man und schreit, bis Gott sagt, okay, jetzt mach ich es mal, dass du Ruhe hast. Ja, aber die Frage ist doch eine andere. Ja. Ist das von Gott gewollt? Ja, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, muss ich fragen, weiß ich nicht, ob das gut ist, wenn er gesund ist. Ich kann nicht hergehen und jeder, der krank ist, muss automatisch gesund werden. Nur das Beispiel mal. Ja. Es gäbe da noch so vieles, was man sagen kann. Und die Frage eben ist wirklich, ja, und da bitte ich alle, die Exerzitien veranstalten, ja, die haben eine Verantwortung. Und die müssen immer schauen, dass die Leute, die sie einladen, sich ausweisen können, wie ich das gesagt habe. Wenn der das schon mal merkt, dass da wirklich eine Sendung da ist. Ja? Ich kann hier die Beatrix nennen und den Alan Ames. Ja? Das war immer das Anliegen der Beatrix, dass da ein Ausweis da ist. Ja? Der Alan Ames ist immer mit einem Begleitschreiben seines Bischofs unterwegs. Ja, das wisst ihr ja wahrscheinlich oder solltet ihr wissen. Ja, das ist der springende Punkt. Ja, und dann immer wieder sagen, bist du wirklich gesendet? Ja? Bist du wirklich von der Kirche gesendet oder hast du dich selbst gesendet? Und wenn jemand sich selbst sendet, auf den höre ich nicht so viel. Nicht so viel, ja, weil das viel zu gefährlich ist. Da müssen wir sehr achtsam sein. Also wir müssen unterscheiden zwischen Berufung und eben Einsetzung. Und noch ein letzter Punkt, den ich dann nenne, um das abzurunden, es muss auch nicht in der Sendung sein dann, ist halt die Früchte. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja? Das Wort kennen wir ja auch. Wir müssen immer schauen, was ist das Motiv eines falschen Propheten? Ja? Was ist das Motiv immer? Für jeden eigentlich, nicht nur der falsche Prophet, für jeden, der verkündet, muss immer schauen, was ist mein Motiv? Warum stehe ich jetzt hier? Warum stehe ich jetzt hier, Pater Klaus? Warum stehe ich hier und rede zu euch? Ist das Motiv jenes, dass ich euch eine einschenke und sage, ihr seid ja alle Deppen? Nein. Ist es nicht, ja? Versteht ihr? Das wäre jetzt ganz krass ausgedrückt. Mein Motiv ist, hier wirklich euch Weisung zu geben, ein bisschen Hilfe an die Hand zu geben und einfach hinzuweisen, bitte seid nüchtern und wachsam. Ja? Ein falscher Prophet ist eben eine Person, die im eigenen Namen auftritt, aber eben ihre eigenen Ziele verfolgt. Und diese eigenen Ziele können sehr gut verpackt sein in das äußere Erscheinungsbild eines geistlichen Dienstes. Aber die wirkliche Motivation, ja, das ist wichtig, hinter allem ist das Streben nach persönlichen Vorteilen, Ansehen oder materiellem Lohn. Also die Gaben werden oft missbraucht, um andere Personen an sich selbst zu binden. Man wird dadurch unfrei. Und ich habe so viel schon in dem Bereich mitbekommen. Traurig ist es. Und sie helfen auch mit, dass die eigenen Wünsche des Propheten erfüllt werden. Und so geht es dann oft solchen Propheten um finanziellen Gewinn. Ja. Ich habe manches konkret schon mitbekommen und ich sage nichts Konkretes, bewusst. Aber was hier oft an Finanzen Missbrauch geschieht, ist traurig. Es ist traurig. Die frommen Leute werden immer wieder auffallen. Das kann nicht sein, dass ich bei einem Exerzitienkurs hier 5.000, 6.000 Euro einstreiche. Das ist nicht korrekt. Ja, das ist das eine. Es geht vielleicht um finanziellen Gewinn. Das andere falsche Motiv ist Macht. Ja, da bin ich ja auch jemand. Ja, wenn ich da schauen alle zu mir auf. Da bin ich was. Ja. Deswegen ist es auch eine Sache, die in uns mitschwingt, dass wir oft was sein wollen. Ja. Ich habe auch Leute schon gehabt, die waren relativ schwachen Geistes, hatten aber ständige Offenbarungen. Die sind dadurch etwas geworden. Ja. Da sind Leute zu ihnen gekommen. Ja, das hat ihr Selbstbewusstsein ein bisschen aufgebaut. Aber es war nicht von Gott, das weiß ich, manche konkrete Sachen. Oder auch die Anerkennung, ja. So bin ich immer gesucht und gefragt. Ja, das macht sich ja gut, wenn ich angefragt werde, können Sie Exerzitien halten, sage ich, oh, nächstes Jahr ist schlecht, in 3 Jahren, dann am 14. Januar, da komme ich nicht kommen. Ja, also, ein bisschen krass gesagt. Also, und es geht immer auch um Einfluss oder Beliebtheit, ja. Also, das sind die Dinge. Das wollte ich noch ein bisschen hier mitgeben. Und als allerletzten Punkt, wo gehen falsche Propheten gerne hin? Sie gehen gerne hin zu Menschen, die Not haben, die Leid tragen, Krankheiten haben, bedrängt sind, vom Widersacher verfolgt. Genau hier haben sie eine wunderbare Beute, ja. Da gehen sie gerne hin. Das müssen wir immer wieder auch bedenken. Hauptziel falscher Propheten sind verletzte und gekränkte Menschen. Sie sind nämlich eine leichte Beute, weil sich dann auch gekränkte Menschen immer wieder von anderen zurückziehen und sich absondern. Also wir müssen immer wieder bedenken, wenn sie Verletzungen haben, seelischer Art, wenn vieles nicht gelaufen sind, dann sind sie gefährdet für die falschen Propheten. Ja. Wer gekränkt ist, der wird nämlich empfänglicher für Wahrsagerei. Und dann werden eben auch Worte ausgesprochen, die recht genau die Verletzungen beschreiben aus der Vergangenheit und gleichzeitig bewirken, dass die Menschen sich dann in ihrer Kränkung geschmeichelt und bestätigt fühlen. Und so wird dann auch die geistliche Urteilsfähigkeit nach und nach geschwächt. Das macht es ja aus. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Das wissen wir jetzt nicht mehr, was rechts und links ist. Ja? Was ist gut und falsch? Ja? Das ist richtig schwer geworden, weil das auch mit zu tun hat, weil wir so viel hören. Und dann wissen wir das gar nicht mehr, wie wir das noch zusammenbringen sollen. Also es wird die geistliche Urteilsfähigkeit geschwächt. Und der nächste Punkt ist dann oft, bei diesem ganzen Zeugs, was wir so erleben, sind wir in der Versuchung, und dann ist es wieder auch nicht gut, aber wir sind in der Versuchung, ich will nichts mehr wissen, ich will mal Ruhe haben, ich ziehe mich zurück. Ja. Und dann haben wir lauter Zurückzieher irgendwann. Das ziehen wir uns alle zurück und dann machen wir halt aus einem Gebetskreis mit 10 Leuten 10 Gebetskreise mit einer Person. Ja. Alles Gute weiterhin, Gottes Segen, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.